Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich erneut Holger Guck zu unserem zweiten Coach Roundtable. Ich bin gespannt, was Holger zu berichten weiß, was es Neues in der HBN Supplementlinie gibt und natürlich auch, was wir für Erfahrungen in unseren Coachings gemacht haben. Viel Vergnügen mit einer weiteren Folge mit Holger Guck. Ja, willkommen zurück bei Stronger Than You, heute wieder mit Holger Guck. Holger, herzlich willkommen. Schön, dass du dir wieder Zeit genommen hast.
Hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf.
Ja, unser Coach Roundtable, der nun quasi eine Tradition werden soll. Und es sind nach dem ersten Mal tatsächlich eine ganze Reihe von Fragen aufgekommen. Man hätte es gar nicht nochmal bei Instagram promoten brauchen. Das kam dann noch zusätzlich mit oben rauf. Und jetzt sind vor allen Dingen, was ich ganz interessant fand, einige Fragen auch zu unserer Tätigkeit als Coaches so im Detail nochmal gekommen. Und ich fange mal mit einer Frage an, und zwar, die ging an uns beide. Was war das Heftigste, ja, mit Schrägstrich tatsächlich Schrägste, was wir als Coaches mit Klienten oder Athleten erlebt haben? Das ist ja jetzt nun ziemlich interpretierbar, was man da hören will, aber das kann ja in alle Richtungen gehen. Ne? Ich stell die Frage gleich mal zuerst an dich.
Ja, das dachte ich mir. Ja. Das dachte ich mir. Ja, gut. Also man erlebt natürlich schon viel Heftiges und wie du sagst, auch in unterschiedliche Richtungen. Aber vielleicht so als Learning für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Eine heftige Sache, die ich tatsächlich immer wieder erlebe, sind Coachings, Schützlinge, die zu mir kommen mit einem nicht unerheblichen BMI und auch relativ viel Fettmasse, bei denen ich dann die Ernährung auswerte und das Sportprogramm auswerte und feststelle, boah, die machen richtig viel Sport, zumindest sagen sie das, und die essen richtig, richtig wenig. Und trotzdem ist der Körperfettgehalt überhaupt nicht in dem Bereich, wie er sein sollte. Also was man immer wieder erschreckend tatsächlich feststellt, ist diese Konstellation aus viel zu wenig Energie, also kalorisch, Makronährstoffe, viel zu wenig Mikronährstoffe und ein viel zu hoher aktiver Verbrauch über Sport. Häufig dann auch noch die Konstellation in Zusammenhang mit Steady State Cardio, 90, 120 Minuten. Ich habe auch schon mehr als 120 Minuten erlebt. Ich habe auch das Ganze schon zweimal am Tag 120 Minuten erlebt, weil man dann irgendwann nicht mehr weiß, was man noch machen soll. Man isst 500 Kalorien, man macht 2 Stunden Cardio am Tag und trotzdem nimmt man nicht ab und verändert sich optisch auch überhaupt nicht in die richtige Richtung. Ne? Und das führt bei den Leuten aber nicht für dieses klassische Umdenken, das wir dann im Coaching erstmal aufarbeiten müssen, dass es ja eigentlich in die Richtung ist mehr und mach erstmal vom aktiven Umsatz her weniger laufen sollte, sondern die Leute sind dann in dem Fahrwasser, iss noch weniger und mach noch mehr Sport, weil, ne, also das Modell der Kalorienbilanz bestätigt ja, ne, je weniger der Input und je höher der Output, desto mehr nehme ich ab. Ne? Also, und da verirren sich viele, und das ist wirklich einerseits krass, das tatsächlich immer wieder zu sehen, in der Praxis zu sehen, und ist natürlich dann auch für ein Coaching richtig schwierig, das erstmal auf der psychologischen Ebene aufgestellt zu bekommen. Wenn jemand beim Coaching ist und man stellt fest, okay, der frisst viel zu viel, der frisst nur Scheiße, der bewegt sich fast gar nicht, da ist es ja, das ist ja Schlaraffenland für jeden Coach, ne? Den dann quasi diese Diät zu optimieren, ein Sportprogramm aufzustellen, zu überwachen, dass er das macht, und das funktioniert immer. Ganz einfach. Aber wenn du so eine Person hast, dann musst du dir erstmal beibringen, schau mal, du machst jetzt weniger, du isst jetzt deutlich mehr, du musst dich erstmal wieder ans Vielessen gewöhnen und du musst wirklich akzeptieren, dass du mehr essen musst, um irgendwann, vielleicht erst in 2 Monaten, vielleicht auch erst in 3 Monaten, je nachdem, was da bereits metabolisch und auch hormonell mit dir passiert ist, um dann mittelfristig irgendwann abzunehmen und die Körperzusammensetzung in die richtige Richtung zu entwickeln. Das finde ich immer wieder richtig krass und richtig heftig und das ist überhaupt kein Einzelfall, sondern leider Gottes kommt das sehr, sehr häufig vor.
Also das sind so Dinge, die ich aktuell auch gerade sehr oft erlebe. Ja, und habe ich auch 2 Fälle, wo man wirklich immer wieder auch die Geduld dann der Klientinnen, Klienten, ja, ich sag nicht unbedingt anmahnen, sondern auf die Geduld dann auch verweisen muss, die es braucht, um einfach auch aus so einem hormonellen, dass es mich mal Tal nennen, Holger, ne? Dann rauszukommen. Ja? Ja, dass das nicht so ohne weiteres geht. Und ich eben auch dann sage, ist trotzdem mehr, ist mehr. Ja, ich schaffe nicht mehr, wenn ich mein Gemüse gegessen habe, dann schaffe ich meine Carbs nicht. Sag ich, dann reduziere das Gemüse und gehe mit den Carbs hoch. Mhm. Ja? Auch dann natürlich in demselben Atemzug, so wird es dir, denke ich, ebenso gehen, Holger, und auch sagen, es ist nicht unbedingt alles entscheidend, was auf der Waage passiert, gell? Sondern eben auch, was die Körperkomposition, du hast es vorhin angesprochen, also sprich Körperfettanteil, fettfreier Masse-Max-Index, was das angeht, ja, solche Geschichten. Mhm. Und die muss man auch berücksichtigen, deswegen lasse ich mir nicht beim Check-in einfach immer nur das Gewicht Montag schicken, sondern auch den Form-Check, ja, und leg den nebeneinander. Und das ist bei mir nicht nur bei Athleten, sondern gerade auch bei Leuten im Personal Training ein einfaches Pflichtprogramm.
Ja, aber du kennst ja, wie die Leute, sich von der Waage beeinflussen lassen, auf negativste Art und Weise, ne? Und
leider zu stark.
Es ist ja natürlich nur zu stark. Und es ist ja völlig klar, wenn ich jetzt einer Person sage, du isst jetzt statt 500 Kalorien zumindest mal das Doppelte, dass diese Person dann erstmal zunehmen wird. Und dann stellt sich diese Person, die jetzt einen Coach hat, auf die Waage nach einer Woche und stellt fest, boah, ich wiege 1,5 Kilo mehr. Die stellt erstmal alles in Frage. Also dann mit so einer Person muss man wirklich ganz, ganz eng in Kontakt sein. Der muss man alles erklären, damit die wirklich das kapiert, was da passiert und warum das passiert und dass das jetzt keine schlechte, sondern eine notwendige Entwicklung ist. Ja? Also ganz heftige Fälle, die man da zu meistern hat.
Ja, nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern, ja, muss man mal ausdrücklich dazu sagen.
Naja. Ja, habe ich jetzt nicht in Richtung eines Geschlechts hingemacht. Die Tendenz, aber das hat auch was mit der generellen sportlichen, körperlichen Zielsetzungen zu tun, ist schon eher, dass das mal häufiger Frauen sind, aber das findest du durchaus auch bei Männern.
Ja, im Gegensatz dazu habe ich zum Beispiel einen Fall gehabt mit einer Klientin, die ist im November 2020 zu mir gekommen, mitten im tiefsten Lockdown, Videocoaching, Hometraining, ständiges Besprechen der Ernährung, die hat in 7 Monaten 27 Kilo geschafft. Ja. Und da hat man eben auch gesehen, dass es dann den richtigen Rutsch gibt. Aber meistens erwischt es ja Leute bei dem Setting, über das du gesprochen hast, die gar nicht so viel Übergewicht haben, ja, die gegebenenfalls gar nicht extrem adipös sind, sondern vielleicht ein paar Kilo drüber sind, eine bessere Form haben wollen, aber schon ewig diese Welle des Kaloriendefizits reiten, und zwar immer tiefer, gefühlt 10 Jahre im Defizit sind und sich wundern, dass nichts mehr passiert.
Ja.
Also ich,
Und wie ist es bei dir?
Ja, also wenn ich nach den heftigsten Geschichten gefragt werde, ich habe 2 ganz positive, die ich da nennen will. Und eine super negative. Ja, und also meine beiden positivsten Erfahrungen habe ich gesammelt, weil man feststellt, was Fokus eigentlich ausmacht dabei. Das ist einmal eine Gewichtsabnahme von 44 Kilo und eine Gewichtsabnahme von 52 Kilo.
Boah.
Die 44 Kilo festhalten, Holger, in 11,5 Wochen.
Was?
Ja, ja. Die 44 Kilo in 11,5 Wochen. Ich meine, gut, wir beide wissen, um 44 Kilo abzunehmen, musst du erstmal wirklich richtig viel drauf haben. Hm, aber ja. Zu mir ist, ich arbeite mit einem Psychologen hier in München auch zusammen, der mir aus seiner Betreuung heraus, ohne dass ich natürlich auch aufgrund der ärztlichen Schweigepflicht, die er hat, da genaueres weiß, dann zu mir schickt, wenn es darum geht, auch mit sportlicher Betätigung, Ernährungsumstellung zu helfen. Und man kann sich vorstellen, warum jemand mit so viel Übergewicht dann auch beim Psychologen ist. Und den Klienten habe ich bekommen. Bei dem war eine besondere Brisanz drin. Hätte der das Gewicht nicht runtergebracht, wäre nicht verbeamtet worden als Lehrer.
Ah.
Weil für die Verbeamtung gilt Körpergröße in Zentimeter minus 100 plus maximal 20%. Nicht wie früher, wo es völlig egal war, weil wir wissen ja, dass die Beamten freie Heilfürsorge haben, ja, also die Beihilfe. Und da lässt sich von vornherein ja kein Dienstherr, in dem Fall Kultusbildungsministerium, darauf ein, jemanden zu verbeamten, der dann gegebenenfalls in irgendeiner Art und Weise krank ist und natürlich auch dort ein horrendes Salär bekommt. Gleichzeitig auch eine Ermutigung für sich was zu tun und Vorbild für Schüler dann in dem Fall zu sein. Das muss man, kann es ja in alle Richtungen spinnen. Jedenfalls war sein Stichtag im Ende Mai und Mitte Februar hat er mich kontaktiert und ich wusste schon, dass er mich sehr lange kontaktieren will von dem befreundeten Therapeuten. Ja, und da sage ich, ja, da sind wir ja jetzt früh dran, oder? Mit so knapp 12 Wochen. Und er sagte, ich mache alles, was Sie sagen. Also sage ich, als erstes bei allem, was ich sage, sagen wir du. Ne? Das macht's leichter, sage ich. Und dann legen wir gleich los. Den habe ich natürlich ordentlich ins Defizit gesetzt. Und der hat so ein, weil er ja auch wirklich dick war, er war nicht sonderlich sportlich, aber er war belastbar. Das war ein Vorteil.
Mhm. Ne?
Und den habe ich in ein sehr hohes Defizit setzen müssen, was ich sonst nicht gerne tue. Wirklich nicht gerne tue.
Sag mal konkret.
Ja, also der hat ein Defizit gehabt von 1700.
Okay.
Ja, aber du kannst dir vorstellen, wenn einer 140 Kilo wiegt, na, dann ist, was der für Erhaltungskalorien allein hat.
Hm.
Ja, und da kannst du ein Defizit von 1700, da würden wir uns immer noch satt essen.
Hm. Ja.
Und dann hat er so ein hochfrequentes Sportprogramm von mir bekommen. Nicht lange, täglich nur 30 bis 40 Minuten. Zwei Einheiten davon haben wir selber gemacht. Und das lief dann immer so. Zwei Tage Training, ein Tag Pause. Zwei Tage Training, ein Tag Pause. Das war konzipiert als Box- und Kraftausdauereinheit, weil jetzt hier groß mit Aufbau und allem Möglichen, wie wir sonst ganz exakt und detailliert angehen würden, die hatte ich hier nicht. Ich hatte eben knapp 12 Wochen und es ging rein nur ums Abnehmen. Dass das nicht sonderlich intelligent ist, was den Rebound angeht, also sprich ein Jojo-Effekt, war mir auch von vornherein klar.
Hm.
Aber wir haben es geschafft. Er hat seine Verbeamtung bekommen.
Ja, ja, da hast du ja eine völlig andere, tatsächlich eine völlig andere konkrete Zielsetzung, wie das üblich ist, ne? Mhm. Noch anderes Beispiel, wo man sowas immer gerne hat, sind wenn irgendwelche Hochzeitstermine anstehen.
Ja. Kenn ich auch, ja.
Genau, das ist genau dasselbe. Ich habe dieses Brautkleid und da möchte ich reinpassen, ne?
Ja, das hatte ich auch schon und dann kommt Juhu, ich bin schwanger und da ist dann die nächste Runde nach der Schwangerschaft dann dran.
Richtig, ja.
Und das andere
Wiederkehren der Zielsetzungen der Leute.
Genau, das andere waren die 52 Kilo. Das ist so eine Geschichte, wo ich jetzt sage, das war ein längerer Zeitraum, es waren so knapp zwischen 8 und 9 Monaten, aber das war jemand, der sehr krank war, davor eine schwere Krebserkrankung überstanden hat und das bedurfte ganz ganz besonders guter Planung, ganz besonders viel Fingerspitzengefühl, weil er auch mental unter dieser ganzen Geschichte gelitten hat. Das war einer von denen, wenn das Mikro dann aus ist, sage ich dir auch, wer es war, Holger. Und das war einer, weil wir ja keine Namen nennen, weil das war einer von denen, der am Anfang kam und ein Gesicht gezogen hat, wo ich jetzt dachte, oh mein Gott, wenn jetzt Blicke töten könnten, du würdest jetzt hier neben dem Laufband liegen. Und zu dem ich gesagt habe, komm, jetzt marschieren wir mal auf dem Laufband ein paar Schritte, aber nicht rennen, wir marschieren ein paar Schritte und als Antwort aber geknurrt, wieso, ich bin doch schon ins Studio gelaufen. Und aber Leidensdruck halt groß, und der hat richtig Spaß am Krafttraining gefunden. Heute ist das jemand, der unglaublich stark ist, dran geblieben ist, weiter trainiert, hat auch wieder ein bisschen zugenommen, aber das sind jetzt so Muster, die kriegst du aus vielen Menschen, die in dem Bereich mal sind, das kennst du auch nie komplett raus. Ja. Dass sie dann natürlich auch wieder gegebenenfalls schon exzessivere Phasen auch wieder mit Essen und Trinken haben. Das ist normal, ja.
Ja.
Aber das sind so die positivsten Ereignisse, weil sie einfach dem einen sehr beruflich weitergeholfen, dem anderen auch gesundheitlich. Es gibt da viele, viele Beispiele auch aus den letzten Jahren. Und die heftigste Geschichte im negativen Sinne, die ist auch schnell erzählt. Ich habe einer sehr jungen Trainerin und Athletin geholfen, sowohl als Trainerin mit Anfang 20 in die Puschen zu kommen, als Athletin auf die Bühne zu kommen, erfolgreich auf der Bühne zu stehen. Und die hat dann unter anderem ich verfolge ja auch in meiner Crew Teamgeist, so wie du auch, und hat dann unter den Wettkämpfen und zwischenrein so angefangen, ihr eigenes Ding zu machen, obwohl wir einheitliche T-Shirts hatten, eigenes T-Shirt getragen, das auch quasi hinter dem Rücken gemacht. Also solche Enttäuschungen sind schon auch mit dabei gewesen. Will ich nicht weiter ausbauen. Ja, am größten sah ich eigentlich das Problem eher dann in dem Bereich, dass im eigenen Personal Trainings Geschäft dann auch meine Trainings- und Ernährungspläne zunächst mal 1:1 weiterverkauft worden, so kann ich es nicht anders sagen, ja. Und
Naja,
das ist
Copy and
schon,
Paste, das hast du immer wieder, ja.
genau, das kennst du auch, ne? Das kennst du auch. Du findest dann die Sachen dann wieder und dann darauf angesprochen kommen auch keine Reaktionen und kann jedenfalls nichts Positives. Das war das, was ich so weniger positive Erinnerungen habe. Aber ansonsten kann ich immer nur sagen, mit Klientinnen und Klienten sehr, sehr gutes, in der Regel auch sehr persönliches, freundschaftliches Verhältnis. Es kommt hin und wieder vor, Holger, das kennst du bestimmt auch, oder, ne? Dass es einfach eben nicht klappt mit der Zusammenarbeit. Das liegt dann mitunter auch an der Konstellation, ne? Das ist eben dann selten, aber es haut dann einfach nicht hin, ne? Ist nicht
Ja,
erfolgreich, ja.
das hast du, das hast du. Ich
Ja.
mache das tatsächlich, also ich mache das tatsächlich aus dem Grunde auch immer so, dass ich wirklich erstmal eine Erstbetreuungszeit mit einem neuen Schützling einberaume von 3 Monaten.
Dito.
Und 3 Monate ist so ein Zeitraum, den du brauchst, um mit den Leuten einen bestimmten Weg zu gehen und mit denen was zu machen. Und auf der anderen Seite lernst du aber auch die Person kennen und die Person lernt dich kennen und es gibt auch einfach Menschen, mit denen bist du nicht auf einer Wellenlänge. Und wenn du so jemanden hast und wenn dann vielleicht auch nur Kontakt über E-Mail in einem Online-Coaching besteht oder wie auch immer, dann ist sowas halt ganz einfach schwierig. Und genau wie du sagst, sowas kommt sehr selten vor, aber um sich davor zu bewahren, dann hier ein einjähriges Coaching abzuschließen, wo weder du noch der Schützling dann seine Freude dran hat, das macht keinen Sinn. Ne? Und darum, ja, also wenn du das auch so machst, dann wirst du das wahrscheinlich genau aus denselben Beweggründen machen.
Früher nicht. Früher habe ich es nicht so gemacht. Da kam dann auch, man lässt es ja im Grunde genommen von der Begrenzung offen, ja. Und es gibt keine. Und da kam dann immer was wir hören jetzt auf, ja. Und ich hatte da auch schon ganz ganz unterschiedliche Konstellationen, ja. Also ich habe dann will ich auch diesen persönlichen Kontakt und will das Telefonat und sag dann auch ganz klar, du, wir sind hier wirklich nicht bei der UN. Ja, wir verhandeln nicht diese Dinge. Und du bist ständig am Verhandeln. Das erlebst du ja immer wieder. Es gibt die ziehen durch, ja, und dann gibt es die ständig verhandeln. Kann ich nicht doch jenes, kann ich nicht das machen? Ich mach's dann lieber so, weil das mache ich dann schon immer so. Und dann sage ich, wenn du schon immer so gemacht hast, dann mach's entweder so weiter, das dann aber ohne mich, oder geh einen neuen Weg. Auch diese klare Ansprache sind die wenigsten gewöhnt. Ich mache das ja trotzdem freundlich und wertschätzend, ja. Aber es gibt dort keine zwei Richtungen. Warum? Die klassische Frage von mir ist immer, wenn Sie den Eingangsdiagnostik-Fragebogen ausfüllen, warum hast du dir einen Personal Trainer gesucht? Warum mich? Und was hast du für Erwartungen an mich? Und mit diesen Fragen, diesen Antworten aus den Fragen, konfrontiere ich Sie dann gegebenenfalls auch gegebenenfalls auch. Weil es geht auch darum, nicht einfach nur hinzuschmeißen, wenn etwas nicht läuft, sondern herauszufinden, woran es liegt. Und da fahre ich mit dieser 3-Monats-Variante besser, weil das auch etwas den Druck erhöht, sich gefälligst Mühe zu geben und nicht zu denken, jetzt wo du einen Trainer hast, musst du nicht mehr essen, schlafen und trainieren. Ich habe das jetzt bewusst überspitzt gesagt, Holger.
Ja, verstehe. Ja, verstehe. Ja. Ja, du, also das ist auch was ich tatsächlich auch immer jedem, also den Wettkampfathleten auf jeden Fall, weil da einfach dann, ja, da ist der Aufbau des Coachings ein ganz anderer. Sage ich zu jedem, und das ist wirklich 1000% meine Erfahrung, wenn du einen Schützling, einen wettkampfambitionierten Schützling hast, der einfach nur ein Soldat ist in deinem Team, der seine Befehle bekommt und diese Befehle ausführt, dann kannst du dir in 99,9% der Fälle sicher sein, dass dieses Coaching, diese Vorbereitung und dieses Ding einfach läuft und marschiert. Und wenn du aber jemanden hast, wie du sagst, der alles umdreht, in Frage stellt, reflektiert, da sich dann seine eigenen Bilder von vor 3 Jahren holt und viel zu viel im Kopf passiert, bedeutet nicht, dass man nicht hinterfragen soll und nachfragen kann, aber du kennst das bestimmt selber. Es gibt Leute, die machen sich das Coaching im Kopf kaputt, weil entweder das Vertrauen fehlt, weil sie Kontrollfreaks sind oder weil sie so viel schlechte Erfahrungen schon in der Vergangenheit gemacht haben und einfach nicht in der Lage sind, mit einem freien Kopf und einem freien Geist einfach diese Sachen auszuführen, die erfolgversprechend sind. Das ist ein riesengroßes Hindernis und auf der anderen Seite aber für Leute, die das können, eine riesengroße Chance. Und das sage ich wirklich jedem meiner wettkampfambitionierten Schützlinge, das ist eigentlich im Wettkampfcoaching die Gewinnereinstellung. Weil du hast so viel, du musst dein Sportprotokoll machen, du musst dein Essen kochen, du musst dich um die Wettkampfvorbereitung kümmern, um die Kür, um was weiß ich noch alles. Und wenn du dann auch noch das, wofür du eigentlich einen Coach gebucht hast, auch noch nachdenkst, hinterfragst und da auch noch am Abend dann stundenlang nachrecherchierst, ob das auch jetzt auch alles stimmt, da gewinnst du nichts, da tust du dir keinen Gefallen.
Mindset, ja. Das ist wieder großes Thema Mindset, und da nehme ich es mal mit unserer Lisa Reit hier aus dem Team, ja, aus dem HBN-Team. Die sagt, was Olaf, hinterfragen, was der Coach sagt, ist mir nie eingefallen. Hat die ganz trocken zu mir gesagt, ist mir nie eingefallen. Ja. Und das habe ich auch so, also sogar mit erfahrenen Athleten, die haben wir ja auch alle beide, ja, bei dir Jens Berthold, der würde auch nie was hinterfragen, ja. Also ich habe ja mit Jens Kontakt auf den Wettkämpfen, bevor sich unser Kontakt jetzt noch persönlich gestaltet hat. Da weiß ich ja, was der immer über dich gesagt hat.
Ja, also nochmal, das soll jetzt nicht heißen, dass man nicht man soll schon hinterfragen, aber wenn es läuft und wenn das auf irgendeine Art und Weise schlüssig ist, was da passiert, dann sollte man einfach marschieren. Ich habe auf der anderen Seite auch schon Sachen erlebt, wo Athleten und Athletinnen Sachen von einem Coach einfach befolgt haben wie Soldaten und sich damit in die tiefste Scheiße reingeritten haben. Also es soll schon alles noch irgendwo auf eine Art und Weise nachvollziehbar sein. Das sollte vom Coach gut erklärt sein und es sollte schlüssig sein. Das sollte nicht gesundheitlich hochgradig angreifbar und gefährlich sein. Und wenn das aber diese Basis gegeben ist, dann sollte man sich da einfach drauf einlassen.
Also ich bin da hundertprozentig bei dir. Und ich denke, da gibt einem auch, ich nenne das immer Regelfeedback. Ja, Regelfeedback ist das, was die meisten sagen. Ne? Wir haben 10 Leute auf der Straße befragt und 9 von 10 haben das gemacht, was Holger Guck oder Olaf Mann gesagt haben und hatten damit Erfolg. Wie maßgeblich ist dann der eine, der es nicht hingekriegt hat? Ja, das soll nicht despektierlich klingen. Es geht hier einfach nur um dieses Prinzip, und gegen Hinterfragen per se habe ich nichts. Die Lisa meinte beispielsweise eben auch den Coach hinterfragen in dem Fall. Und Social Media macht es ja heute möglich. Social Media führt ja dazu, dass Athleten, Athletinnen, die top in shape sind, 13 Wochen vorm Wettkampf wirklich auf einem super Weg sind und richtig gut aussehen und richtige Fortschritte machen, 13 Wochen vorm Wettkampf sagen, ich habe Angst, dass ich nicht rechtzeitig fertig werde.
Ja.
Ja. Und das sind Dinge, die man sich da mal vor Augen halten muss. Holger, ich habe Eine spezielle Sache habe ich, die liegt mir persönlich am Herzen, weil ich weiß, dass sie dir am Herzen liegt. Seit wir uns kennen, persönlich näher kennengelernt haben, Gott sei Dank, vor einigen Monaten, weiß ich, hast du an einer Sache, du hängst ja an allen HBN-Supplement-Produkten sehr, ist auch Herzenssache, auch an einer Sache besonders gehangen, auch weil du Kinder hast, und das ist dieses Vitaminkonzept für die Kids. Da haben wir nun gestern, heute ist Dienstag, haben wir gestern den Release erfahren vom 21.2. an, heute haben wir den 22.2. Was hat dich dazu bewogen, zu dieser D3K-Geschichte dort so eine starke Verbindung auch aufzubauen und das Ganze zu kreieren?
Ja, also das, ich habe mich wirklich schon sehr auf den gestrigen Tag gefreut und ist jetzt tatsächlich auch so, dass schon der erste Tag richtig tolles Feedback eigentlich mir zurückgegeben hat. Es ist ja immer sehr, ja, sollte man meinen, dass es immer ein bisschen so ein Tabuthema ist, wenn man Nahrungsergänzungen für Kinder empfiehlt. Ah, und das haben mir im Vorfeld auch einige Leute gesagt, willst du das wirklich machen und so weiter. Und aber ich kann da nur sagen, dass ich hinter diesem Produkt, hinter diesem D3K2 Kids zu 1000% stehe. Ich habe ja selbst zwei Kinder, einmal im Alter von 6 Jahren und einmal im Alter von knapp 3 Jahren, 2,5 Jahren. Und ja, also wenn man diesen Werdegang schon mal mitgemacht hat, selber als Vater oder als Eltern, dann weiß man ja, dass Vitamin D und Vitamin K die beiden ersten Nahrungsergänzungen sind, die nicht wir unseren Kindern verabreichen, sondern die diese im Krankenhaus bereits bekommen, beziehungsweise dann im ersten Lebensjahr von ärztlicher Seite von den Kinderärzten verschrieben bekommen. Da geht's um Rachitis und um ein paar so Sachen, wovor man die Kleinsten schützen möchte. Und dann geht's aber tatsächlich im ersten Lebensjahr, speziell bei Vitamin D jetzt auch schon drum, einen guten Versorgungsstatus aufzustellen, weil man ganz einfach weiß, dass die Entwicklung der Kinder im Bereich des Immunsystems, im Bereich der Muskelfunktion, im Bereich des Knochenbaus und so weiter maßgeblich eben von Vitamin D abhängig ist. Im ersten Lebensjahr, wie gesagt, ist das alles auf irgendeine Art und Weise irgendwie noch abgedeckelt von den Kinderärzten. Vielleicht hat man da ein schlechtes Vertrauen, dass genug Vitamin D in der Muttermilch ist, weil sich die Mutter vielleicht nicht adäquat versorgt und so weiter. Also keine Ahnung, aber da hat man das Thema von ärztlicher Seite irgendwie noch auf der Pfanne. Aber mir ist es jetzt zweimal passiert, dass wir dann bei der U-Untersuchung waren und dann hieß es, ja, also Vitamin D-Rezept bekommen Sie jetzt keins mehr. So. Ja, und dann denkst du dir, wenn du jetzt dich damit nicht befasst, vielleicht als Eltern, okay, dann braucht man das Vitamin D jetzt vielleicht nicht mehr. Und dann googelst du vielleicht noch Seite 1, Vitamin D Kinder, und da steht vielleicht dann drin, ja, ist alles nicht nötig, kommt ja alles über die Sonne, kommt ja alles über die Ernährung, und das passt. Und dann denkst du eigentlich, das Thema ist safe, und dabei ist nichts, denke ich mal, so klar, wie das bei Vitamin D bei uns hier in Deutschland überhaupt nicht safe ist. Zumindest nicht saisonal und bei vielen da draußen auch nicht während der Sommersaison. Sag jetzt mal so, ab einem zweijährigen Kind wird es, denke ich mal, wenige Eltern geben, die ihr Kind wirklich ohne Bekleidung und ohne vielleicht auch einen etwas stärkeren Lichtschutzfaktor, der faktisch die Vitamin D-Produktion ja auch unmöglich macht, rausschickt und wirklich in die Mittagssonne 20 Minuten mit einem bestimmten Prozentsatz unbedeckter Haut in die Mittagssonne legt. Das werden die wenigsten Eltern machen. Und in den Wintermonaten, also in den sonnenarmen Monaten, in den Winter reinkommend und dann bis jetzt momentan sind wir übrigens im Februar in der Höchstphase des Vitamin D-Mangels bei Erwachsenen und bei Kindern, weil wir haben schon so viele sonnenarme Monate, bevor jetzt die Sonne rauskommt und stark wird und uns potenziell überhaupt wieder versorgen kann, sind wir jetzt momentan in der schlimmsten Phase. Viele von den Erwachsenen bemerken das auch, wenn man sagt, ja, langsam schlägt es mir schon auf die Stimmung. Das hat mitunter, kann auch was mit dem Vitamin D-Status der Personen, der Menschen zu tun haben, und bei den Kindern ist das nichts anderes, nur dass es halt da auch nochmal wirklich maßgeblich an der Entwicklung beteiligt ist. Und das ist auch jetzt nichts, was ich mir aus der Nase ziehe, sondern Dazu gibt's Studien. Deutsche Populationen, deutsche Kinder, da wird klar aufgezeigt, wie ist der durchschnittliche mediane Status der Kinder. Man spricht bei Vitamin D meistens von Nanogramm pro Milliliter. Also wo ist ein adäquater Status angesiedelt bei Kindern? Was wird von führenden Forschern da empfohlen? Und wo befinden sich im Median die deutschen Kinder? Und da stellt man fest, da passt überhaupt nichts, ne? Und die Bedeutung von Vitamin D ist ja was, das in den letzten Jahren Gott sei Dank jetzt immer mehr populär geworden ist, tatsächlich, obwohl das ja immer auch wieder versucht wird, runterzureden, aber immer mehr Leute kapieren das. Und darum war es mir ganz besonders wichtig, wirklich für meine eigenen Kids und aber natürlich auch für alle besorgten und bewussten Eltern da draußen, eine Vitamin D Möglichkeit, eine kindgerechte Vitamin D Ergänzung auf die Beine zu stellen. Vitamin K gibt man sehr gerne als, ich nenne es immer Kofaktor, aber ist ein Kofaktor auch mit eigenständigen Effekten, gibt man immer mit dazu, weil das Sinn macht, aber da braucht man halt natürlich ein kindgerechtes Verhältnis beider Komponenten zueinander, weil das natürlich, wenn man einem Kind jetzt Erwachsenenprodukte in einer Kombi verabreicht, das passt natürlich nicht. Ja, zum einen sind diese Tropfen meistens relativ hoch dosiert, 1000 IU plus und angerechnet dann das K mit dabei, aber berechnet auf einen Erwachsenen. Und darum muss man schon wirklich seine Hausaufgaben machen. Aber das wollte ich von Anfang an, weil das wirklich hochrangig relevant ist. Und jetzt haben wir das endlich und jetzt bin ich glücklich und jetzt müssen wir wirklich nur noch dafür sorgen, dass wir möglichst vielen Leuten diese Thematik nochmal aufs Auge geben. Ich habe auch einen umfassenden Blogbeitrag zum Thema geschrieben, in dem wirklich das alles ganz genau aufgeschlüsselt wird, was, wie, wo, Vitamin D für Kinder. Ja, und es ist auch toll, wenn wir jetzt das hier im Podcast nochmal nennen und nochmal aufzeigen können, weil je mehr Leute sich damit befassen, da bin ich mir hundertprozentig sicher, desto besser ist das mittel- und langfristig für die Gesundheit und für die Entwicklung von Kindern.
Also ich sehe das genauso. Bei mir ist ja im Gedächtnis auch geblieben, bevor wir uns kannten, bis zu 3 Monaten gibt's eine Vitamin D3 Beigabe für die Babys, danach nicht mehr im großen Raum. Warum? Das Thema Pandemie will ich jetzt hier im Zusammenhang mit Vitamin D nicht unbedingt extrem ausbauen, aber wir wissen, dass es wichtig ist, was das angeht. Mhm. Ja. Und ich denke, es ist auch ganz wertvoll, damit unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht so Instagram-affin sind, das wissen wir, es sind ja viele, es auch nochmal hören. Aktuell ist es so, dass natürlich gerade auch jahreszeitlich bedingt und gegebenenfalls auch was die persönliche Autoimmunabwehr angeht, einen Bedarf gibt. Und viele werden jetzt fragen, ja, das kostet doch bestimmt auch was. Was kostet das Produkt? Weil wenn wir das jetzt hier senden, ist die Release-Woche ja rum, wo es diese 20% einmal gab. Und nur, dass unsere Hörerinnen und Hörer auch wissen, was es kostet.
Also Vitamin D kostet jetzt unser HBN-Produkt 300 Tropfen. Das sind 300 mal 500 IU plus Vitamin K dazu. Kostet 14,90 €. Mhm. Ich sage jetzt mal, ein kleines Kind habe, das 1000 Einheiten bekommen soll, ich sage jetzt mal zweites Lebensjahr oder so, dann habe ich 150 Tagesgaben für 14,90 €. Mhm. Vitamin D ist ein sehr günstiger, ich sage jetzt mal, Rohstoff, den man aber, der Dr. Spitz sagt das immer, den man aber nicht patentieren kann. Und aus diesem Grunde ist der noch so billig. Ansonsten wäre er wahrscheinlich längst patentiert und würde das 20-fache kosten, weil die Effekte, die man aus so einer Ergänzung rausziehen kann, manchen Stimmen zufolge schon denen von einem Medikament gleicht. Ja? Wir müssen ja auch wissen, dass Vitamin D ja faktisch kein Vitamin ist, sondern im Körper als ein Hormon fungiert. Ja? Also das macht den Stellenwert da schon noch einmal anders. Also wir müssen das eigentlich nicht vergleichen mit B-Vitaminen, sondern wir müssen das eigentlich vergleichen mit Schilddrüsenhormonen oder Sexualhormonen. Und da wissen ja die meisten dann eher Bescheid, welche maßgeblichen Funktionen sowas im Körper übernimmt. Ne?
Naja, also ich kann dann als Erwachsener nur aus eigener Erfahrung sprechen, und wenn es für uns gut ist, warum soll es für die Kinder dann nicht genauso gut sein und genauso eminent? Ja. Und wie du ja weißt, ich lasse mir alle 10 bis 12 Wochen 300.000 internationale Einheiten IM spritzen und das nicht ohne Grund. Und wenn ich vom Immunsystem einmal weggehe, trägt das erheblich zu meinem persönlichen Wohlbefinden bei. Mhm. Ja.
Und sag mal, frage mal, weil ich es noch nie gefragt habe, machst du dann auch regelmäßig mal deinen Status bestimmen so?
Ja, natürlich.
Ja, okay, ja. Und wo bist du da? Wann nach der Verabreichung mit dem Status?
Das ist witzig. Ich bin 2 Wochen, wenn es kumuliert etwa, ja. Weil du hast ja dort die öllösliche Version IM auch, ne? Und da bin ich irgendwo im oberen Mittelfeld lediglich.
Mhm. Ja. Also bei 60, 70 ja. Nanogramm pro Milliliter.
Ja, etwa. Mhm. Also 66 waren es jetzt zuletzt der letzten Gabe. Mhm. Und ich kann eben nur sagen, also wer die Möglichkeit hat, wer so einen Arzt hat, der das macht, man muss es natürlich privat bezahlen. Das ist aber gut angelegt, alle 10 bis 12 Wochen. Ich bin so ab Tag, ich nenne das immer D3-Impfung, Holger, ab der D3-Impfung bin ich dann immer so zwischen 14 Tage und 6 Wochen Superman.
Ja. Da hast du ja quasi schon ein Booster-Abo, Mensch, da bist du uns allen ja schon was voraus.
So schaut's aus. Ich hab mein D3-Abo, aber das hat meine liebe Klientin und Freundin Lydia für mich arrangiert. Ich war mir dessen auch nicht bewusst, was da möglich ist und auch nicht, dass das so einen Einfluss hatte. Hm. Die hat beispielsweise eben auch bei mir eingebracht, diesen Vorschlag, regelmäßig mit Infusionen zu arbeiten, was eine Aufsättigung im Vitaminbereich, also sprich B12, Vitamin C, dann auch natürlich mit hohen Gaben an Magnesium. Dazu kommt eine hohe Gabe mal an so einem Tag mit L-Carnitin und Phenylalanin. Ja, das sind alles Dinge, die damit reinkommen. Und man kann schon sehr, sehr viel mittels solcher Aufsättigungen auch für seinen Körper tun. Und das braucht der Körper auch. Und bitte auch weg von der Illusion, dass die Nahrung ausreichend auch für die Kinder Vitamin 3, D3 oder irgendwas anderes zur Verfügung stellt. Es ist einfach nicht so. Und die Lebensmittel heute geben das auch einfach nicht her. Das muss man auch fairerweise sagen. Da kann man sich auch so clean ernähren.
Also Nahrung ist bei Vitamin D ja sowieso nur ein sekundärer Faktor. Ne? Wie gesagt, man setzt ja auf die Sonne, aber wir haben halt einfach faktisch hier nicht über das ganze Jahr die Sonne, die man braucht. Und wir haben Kleidung, wir sind im Haus, wir haben abgedunkelte Fenster, wir haben Lichtschutzfaktor 20 plus in der Sonnenmilch. Also das sind halt alles Faktoren, die sprechen gegen diesen Effekt der Sonne für Vitamin D. Und das ist ja meistens bei den Erwachsenen und bei den Kindern jetzt kein großer Unterschied, wobei man ja als bewusste, besorgte Erwachsene oder Eltern ja nochmal vielleicht mehr darauf achtet, dass das Kind ja nicht zu viel Sonne abbekommt und so weiter. Ne? Also das ist schon ein schmaler Grat, den man da geht, und die Chance auf eine adäquate Versorgung mit Vitamin D, die ist da wahrscheinlich den wenigsten bewusst, dass das eigentlich das Zünglein an der Waage ist.
Wie man heute neudeutsch sagt, der Game Changer.
Der Game Changer, ja.
Der Game Changer. eines meiner Lieblingsworte. Ist gleich auf Platz 2 nach Peak Week. Ja. Ja. Also wer sich für dieses Produkt interessiert, auch für die Erläuterung, der Holger hat es gerade gesagt, hat einen Blogbeitrag geschrieben, und ansonsten bitte in der Keynote hier nachschauen, liebe Hörerinnen und Hörer, für eure Kinder. In der Keynote zu jeder Episode haben wir den Link zum HBN Supplement Store. Könnt ihr reingucken. Das ist auch die schöne neue Website, die der Holger dort kreiert hat. Auch schon von der Warte her lohnt sich. Habt ihr eine komplette Produktübersicht und hier jetzt ganz speziell eben diese Vitamin for Kids findet ihr da, und einfach dort auch mal reinklicken, wie ihr dann auch dort sehen könnt. Für die Hörerinnen und Hörer von Stronger Than You gibt es dort auch ein exklusives Bestellcode-System. Das könnt ihr euch dann auch durchlesen. Ja, Holger, jetzt Jetzt komme ich zu einer sehr, sehr wichtigen Frage, die wahrscheinlich gar nicht so leicht zu beantworten ist. Die ist auch gestellt worden. Und zwar hat Holger Guck gefragt, warum Holger Guck eigentlich so gut aussieht, als wir das bei Instagram das Ganze hochgebracht hatten.
Das sagst du jetzt hier heute bei der Aufnahme, oder?
Ja, das war mir jetzt ein Anliegen, weil ich beantworte die Frage. Ja, ich beantworte die Frage, weil darauf kann es nur drei Antworten geben. Drei Factsheets. Der erste ist, Holger Guck trainiert. Holger Guck ernährt sich gesund und schläft gut und Holger Guck nutzt seine eigenen Produkte.
Genau.
Ja. Damit wäre deine Frage schon hier beantwortet. Und da sie alle gelesen haben und alle darauf bestanden haben, ich soll dich das jetzt fragen, habe ich das jetzt hiermit getan.
Und das ist so, richtiger Mist und das werde ich werde das mir für die Zukunft merken.
Das weiß ich, dass ich das zurückkriege. Aber übrigens, alle aus der Crew haben gesagt, ich soll das auf gar keinen Fall vergessen. Das konntest du jetzt nicht wissen. Ja.
Ja, liebe Crew, ihr mich auch an dieser Stelle.
Genau. dann kam eine Frage, die ist aber jetzt wirklich auch tatsächlich ernsthaft gemeint, wie wir beide als Coaches zum Einsatz von anabolen Steroiden stehen. Ich gebe das mal an dich, weil ich ja eben die beantwortet habe, aber dazu auch eine Meinung. Ja, also speziell, wenn es jetzt hier um Wettkampfathletinnen und Athleten geht, was wir davon halten.
Genau, also setzen wir, das ist wirklich eine Frage, wo ich glaube jetzt nicht alle Aspekte aus dem Stegreif, sowas würde ich gerne schreiben, weil dann weiß ich, dass ich nichts vergesse. Mhm. Ich versuche es trotzdem mal und bitte verzeiht mir, wenn ich einen Aspekt jetzt nicht berücksichtige. Also, grundsätzlich Voraussetzung dafür, überhaupt in diese Diskussion einzusteigen, anabole Substanzen zu verwenden, ist eine Tätigkeit als Leistungssportler, ein Freizeitsportler, ein Breitensportler, ein Discopumper, ein Insta-Influencer oder was auch immer, ein YouTuber, der das einfach nur aus Spaß an der Freude macht, sollte überhaupt nicht in diese Diskussion einsteigen, so etwas zu machen. Das ist wirklich nur dem Leistungssport vorenthalten, überhaupt sich das zu überlegen. Und dann muss man ja eine klare Kosten-Nutzen-Analyse, sage ich jetzt einfach machen. Wichtig ist es, wenn jetzt zu mir eine Anfrage kommt und sagt, hier, ich möchte Wettkampf-Bodybuilding machen, ich trainiere schon 6 Jahre. 6 Jahre impliziert, der hat vielleicht schon einen Teil seines natural möglichen genetischen Potenzials auf irgendeine Art und Weise ausgeschöpft. Ja, das ist auch so ein Faktor. Wie lange trainiert die Person schon? Trainiert die jetzt ein halbes Jahr und will direkt anfangen zu stoffen? Oder hat der wirklich schon eine, kann man die Entwicklung mitverfolgen und man kann sagen, okay, genetisches Potenzial nahezu erreicht, hat noch größere Ziele, kann man mit dem Weg vielleicht kann man den Weg da mitgehen. Ne? Was man als Coach nicht machen sollte, ist die Augen zu verschließen oder zu sagen, dass man das alles auch ohne schaffen kann oder das grundsätzlich ablehnen soll, wenn man sich mit diesem Thema auch einigermaßen gut auskennt, weil wir alle wissen, dass es jetzt mal ein paar Bodybuilding-Verbände ausgenommen eben halt so ist, dass Doping schon ein relevantes großes Thema ist. Und wenn so eine Person sich in einem sportlichen Wettkampf mit so einer Konkurrenz sieht, dann kannst du nicht dieser Person weismachen, dass das auch ohne geht. Das geht vielleicht schon, aber da musst du dieser eine von 10.000 sein, der eine dermaßen gute genetische Prädisposition mitbringt, dass er das einfach nicht braucht. Wichtig ist es auf jeden Fall als Coach, also das erstmal wirklich diese Anfrage anzunehmen und nicht direkt abzubügeln. Ne? Dann ist der zweite Aspekt nach dieser ganzen Vorgeschichte überhaupt mal den Wissensstand der Person zu erfragen. Wie gut kennst du dich denn überhaupt damit aus? Was hast du darüber gelesen? Hast du, liest du in Foren, in irgendwelchen Underground-Foren oder kennst du dich wirklich aus? Was weißt du über die Effekte, aber was weißt du auch über die Nebeneffekte? Was kann dich da erwarten? Weißt du, dass man davon Gynäkomastie bekommen kann und Pickel, oder ist dir auch bewusst, dass das auch längerfristige Nebenwirkungen haben kann im Bereich linksventrikuläre Hypertrophie, also ungleiches Herzklappenwachstum und so weiter und so fort. Ist dir das bewusst, was du für ein Risiko auf dich nimmst, und ist der Nutzen für dich vertretbar? Das ist auch ganz wichtig, weil man da den Leuten einfach nochmal, die Leute für das Thema auch nochmal sensibilisiert. Aber wenn eine Person dir dann sagt, ja, ich kenne mich, ich trainiere lang genug, ich will das unbedingt, ich mache es sowieso, auch wenn du mich jetzt nicht betreust, ich kenne mich, ich habe mich schon einigermaßen belesen, würde aber mich trotzdem über Unterstützung und über Begleitung freuen, dann, wenn du dich als Coach in der Lage dazu fühlst, dann solltest du sowas dann schon annehmen und, wo es geht, so einer Person zur Seite stehen. Sei es bei der Dosisfindung, sei es beim Aufstellen der begleitenden Ernährung, sei es beim Finden eines passenden Arztes, der so etwas begleitend mit unterstützt im Bereich, sich die immer in regelmäßigen Abständen Blutbefunde, Laborbilder unter diesem Aspekt anzuschauen. Also das ist ja, das finde ich persönlich, sollte eine Voraussetzung sein, das immer medizinisch mit zu betreuen und dann das Ganze einfach mit begleiten. Also ich persönlich, bei mir muss man sehr große Hürden überwinden, dass ich mich darauf einlasse, aber ich verschließe mich jetzt nicht gegen das, was einfach in der Szene ist, in 75% aller Fälle, dass einfach das Thema Doping schon relevant ist, und wenn jemand Leistungssportler sein möchte und das auch in bestimmten Verbänden sein möchte, dann muss man sich als Coach auch damit befassen, es sei denn, man sagt, ich gehe diesen Weg grundsätzlich gar nicht mit und dann bin ich für dich der falsche Coach, dann musst du zu jemand anderen gehen, die Möglichkeit hat man. Ich persönlich habe ja schon 20 Jahre auch eigene Erfahrungen in diesen Verbänden als Athlet und auch schon viele, viele Jahre als Coach, und finde schon, dass ich da jemanden, der so etwas machen möchte, gewinnbringend was beibringen kann und das Ganze auch auf einem Level halten kann, wo es gesundheitlich zumindest noch einigermaßen vertretbar ist. Und wenn ich das mit einem Schützling zusammen bewerkstelligen kann, fühle ich mich besser, wie grundsätzlich zu sagen, nee, mache ich nicht, das musst du dann schon alleine machen, weil du kannst dir sicher sein, die Person macht das dann alleine und beließt sich dann halt ganz einfach eben in Foren, wo man mit Sicherheit keine guten Informationen bekommt. Mhm. Ja. So würde ich es jetzt mal sagen. Wie gesagt, es ist schwierig, da alle Aspekte mit einzubeziehen.
Das ist es auf jeden Fall. Es ist auch generell, denke ich mal, kein ganz so einfaches Thema. Ich habe hier in verschiedenen Folgen mit Markus Beuter schon darüber geredet, hast du ja auch gehört. Ja. Ja. Und das hat eben auch einfach so ganz, ganz viele Aspekte. Also ich finde dein Statement und dein Standing hier gut in der Sache, weil es frei ab ist von jedem moralisierenden Aspekt, der ist natürlich immer irgendwo mit da, der ist immer irgendwo im Raum, ja, aber solange wie es Leistungssport gibt, seit 2000 Jahren gibt es leistungsfördernde Substanzen, inwieweit die effektiv gewesen sind oder nicht, verboten oder nicht, das kann man jetzt mal dahingestellt sein lassen, aber diese Dinge existieren nun mal einfach, weil die Medizin sehr viel Aufschwung in ihrer Entwicklung genommen hat und Produkte in dieser Form einfach verfügbar sind. Das ist mal der wichtigste Punkt, den man hier sehen muss. Mhm. Und ich hatte in einer Folge mit dem Markus Beuter mal auf einen Film hingewiesen, der heißt The Program. Da geht es um diesen Dopingfall per se, Lance Armstrong, der den meisten Hörerinnen und Hörern was sagen wird, die ja auch einer der erfolgreichsten Radfahrer der 90er und 2000er, siebenfache Tour de France-Sieger, ja, etc. pp. Alles aberkannt. Und dort hat man unter anderem eben auch die Episode mit diesem Dopingarzt, mit diesem Ferrari, Dr. Ferrari, ja, ja. Als es um EPO ging, ja, diese leistungsfördernde Substanz im Ausdauerbereich.
Ja.
kommt ja aus der Medizin, ist ja eigentlich ein Nierenmittel, ja. Nur um mal zu verdeutlichen, was diese Produkte eigentlich ursprünglich gemacht haben.
Und ja, ja, also eben, das, ja. Alles Doping hat ja einen medizinischen Hintergrund, ne?
Mit medizinischen Hintergrund,
ja. Testosteron ist eigentlich für Kleinwüchsige. Genau. Clenbuterol ist eigentlich ein Antibronchitikum. Also du findest ja für das alles eine medizinische Indikation. Ja, wenn jemand stärkere Verbrennungen hat, zum Beispiel bekommt er Testosteron oder sonst irgendwas. Oder Hypogonadismus ist ja gar nicht so wenig verbreitet. Ne? Also
Das ist so. Also das ist erstmal so die wichtigste Feststellung, die man treffen muss. Diese Dinge existieren. Sie werden auch viel, viel weniger in geheimen Küchen gekocht, als das früher der Fall war. Mhm. Und hinzu kommt noch eines, und das ist so ein Standardspruch aus einem der Boards, auf dem ich jahrelang als Moderator im Bodybuilding-Bereich aktiv war. Solange wie eine gute Dose Whey-Protein teurer ist als eine Packung Testosteron, wird man immer darauf zurückgreifen, auch im Freizeitsport. Ja. Ja. Und da ist der Punkt. Und lieber, sage ich auch, lieber macht man das mit einem Profi, der in der Lage ist, das zu begleiten. Der kann natürlich auch nicht sämtliche Risiken individuell abschätzen. Dazu ist er nicht in der Lage. Aber er kann gegebenenfalls verhindern, dass dort vollständig übertrieben wird. Und dazu gibt es einfach eine starke Tendenz in jungen Jahren, weil man es da offensichtlich besser verträgt. Und wie hat es Ronny Rocke gesagt, der bei mir im Podcast war, Holger, der meinte, ich war nicht bereit, im sechsten Gang zu fahren. Der dritte Gang hat mir gereicht. Ja. Mhm. Und da weiß jeder, was damit gemeint ist. Ja. Meine persönliche Auffassung hierzu habe ich auch. Ich sage hier ganz klar, das entscheidet jeder selber, was er dort tut in dem Bereich, wenn ich gefragt werde, wie ich zu diesem Einsatz stehe. Aber ich bin mir völlig der Tatsache bewusst, dass es Leistungssport ohne Doping nicht gibt. Ich persönlich habe mich für einen anderen Weg entschieden, auch mit meinen Athletinnen und Athleten. Auch deshalb, weil ich mich in diesem Bereich so gut wie überhaupt nicht auskenne, außer so sekundäres Laienwissen. Ja, das muss ich mal ganz klar sagen. Ja. Und ich persönlich, wenn mich jetzt einer fragt, ja, warum machst du das so oder so, da kann ich nur sagen, weil ich das Risiko nicht abschätzen kann. Ich bin auch im Podcast schon gefragt worden, ob ich das mal in Erwägung gezogen habe. Ich werde da auch immer wieder mit persönlichen Nachrichten da befragt und sage, ja, ich habe das in viel jüngeren Jahren schon mal darüber nachgedacht auch, aber habe dann den körperlichen Aspekt, den habe ich gar nicht so gesehen. Ich habe gesehen, im Kampfsport wird es auch sehr häufig genutzt, Holger. Ja,
ja, ja,
natürlich. Und habe gesehen, was das mit den Leuten von der Psyche macht. Und da waren eben einige dabei, es ist wie mit Alkohol. Es bringt nicht immer unbedingt deine besten Eigenschaften zum Vorschein, wenn du hormonell überladen bist. Mhm. Ja? Ja. Das war so ein Ding, was mich völlig davon abgehalten hat. Nicht, weil ich mich da gefährdet gesehen habe, nur ich wollte nicht einfach wie so ein HB-Männchen dort durch die Gegend sausen, einen überdimensionierten Sexualtrieb haben, so wie die es augenscheinlich hatten. Ob es dann wirklich so war, weiß ich nicht. Ja. Aber wie die es augenscheinlich hatten und immer schön aggressiv drauf. Und ein Kampfsportler, der eine gewisse Gewaltbereitschaft von Haus aus haben muss, ich glaube, der und anabole Steroide, die vertragen sich ja nun mal von Haus aus überhaupt nicht so gut. Ja. Und aber es bestätigt halt immer wieder die These, solange wie es Leistungssport gibt, gibt es das und wird es das auch weiterhin geben. Und
genau.
Man sollte aufhören, hier mit der Moralkeule daneben zu stehen. Für mich habe ich entschieden, nein, für die Athleten auch. Du kannst auch nicht betreuen, Punkt. Ja, aber die Moralkeule ist hier völlig fehl am Platz, weil ohne das wird es das nicht geben, was hier täglich im Fernsehen geguckt wird.
Ja, das stimmt. Also da sollte man sich auch wirklich nichts verschließen und gar keine falschen Hoffnungen und Signale senden an irgendwelche Doping-Bereitwilligen.
Ja, das sehe ich dann dort auch so, und ich denke, damit kann man auch diese Frage so von unserer Einstellung, von unserer Position, denke ich, auch so stehen lassen, ne? Die Beantwortung dieser Frage. Ja, Holger, last but not least, auf der Zielgeraden von unserer heutigen Folge. Das Schöne ist ja, dass wir uns regelmäßig sehen bzw. sprechen und dann weitermachen können. Sind eh noch nicht alle Fragen beantwortet, und nach der hier wird es welche geben. Aber ich frage mal, zuerst bei dir. Was steht noch an? Was gibt es noch für Neuigkeiten demnächst?
Ja, also Bereich HBN Supplements machen wir jetzt schön DK Kids Promo. Ganz lang, ganz intensiv, hoffe ich. Und werden dann aber tatsächlich im Quartal 1 noch ein weiteres schönes Produkt releasen, das dann in eine völlig andere Schiene gehen wird und sich mit dem Bereich der Gelenkgesundheit befassen wird. Da gibt es schon ganz schön viel. Da gibt es auch.
Da wirst du jemanden ich rufen hier.
Ja, ich weiß schon. Ja. Da gibt es auch schon ganz, ich sage jetzt mal, potente, gute Sachen. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass wir mit HBN Supplements da nochmal in Sachen Funktionalität und Wirksamkeit eine gute Schippe drauflegen konnten. Ich habe das Thema ja auch schon ganz lange auf der Agenda in Theorie und Praxis. Ich kenne die ganzen, ich sage jetzt mal Oldschool Gelenknährstoffe, das Glucosamin, das MSM, das Chondroitin, weiß auch um die Datenlage, da gibt es ja Metastudien und so weiter. Es gibt aber auch ein paar, ja, noch nicht ganz so lange bekannte, sehr gute und vielleicht sogar bessere Sachen. Es gibt natürlich auch gelenkrelevante Nährstoffe. Und wenn man das alles in einen Pott wirft, dann kann man sehr schön etwas für die Gelenkgesundheit präventiv und wenn man auch akut davon betroffen ist, da natürlich auch etwas machen. Eine Ergänzung für Best-Ager, aber auch eine Ergänzung für Leute, die wirklich präventiv in dem Bereich was machen möchten, würde ich jetzt mal sagen. Quartal 2 HBN Supplements haben wir auch schon konkretisiert. Es wird in den Bereich spezialisierte Mikronährstoffe gehen. Es wird auch in den Bereich der Fertility gehen, also in den Bereich der Fruchtbarkeit. Es wird auch eine sehr funktionelle Ergänzung nochmal geben. Das verrate ich aber jetzt noch nicht. Das wird hochspannend auf jeden Fall. Also es ist sehr, sehr vieles in Planung, sehr, sehr viele Ideen. Ich möchte auch mit der Kids-Line weitermachen. Das hatte ich ja letztes Mal schon angeteasert, ne? Also ich bin in guten Gesprächen, etwas auch im Bereich zum Omega-3-Fettsäuren zu machen und so weiter und so fort. Also das bleibt spannend und wenn mir da bei diesem Thema definitiv etwas nicht ausgeht, dann sind es die Ideen. Ne? Das ist mal ganz klar.
Da bin ich auch froh drüber und ich sage jetzt mal, weil ich auch stolz darauf bin, hier zum HBN-Team, der Markenbotschaft oder Kompetenzteam zu gehören, auch immer dabei zu sein. Das ist für mich eine schöne Sache, wenn sowas kommt und es geht tatsächlich nie aus. Es sind sinnvolle Produkte, die nicht nur in den Performance-Bereich reingehen, einfach auch gebraucht werden.
Ja. Ansonsten hat sich unser Kompetenzteam ja schön entwickelt und wächst stetig und ist präsent. Da freue ich mich persönlich sehr drüber. Wir werden ja gemeinsam dann präsent sein bei der GmbF-Meisterschaft, falls man das schon sagen kann, Olaf.
Unbedingt.
Ja? Also wir werden, das kannst du ja vielleicht noch besser sagen. Du bist ja da eher so der Organisator hinter dieser Geschichte. Das sollte man auf jeden Fall vielleicht nochmal sagen. Mhm. Wird, denke ich, auch interessant.
7.5., 8.5. die International German Championships der GmbF in Germersheim. Es wird einen gemeinsamen Stand von HBN Supplements und Stronger Than You Podcast geben. Kommt da vorbei. Ich weiß, wir haben ja viele Hörerinnen und Hörer auch aus dem GmbF-Bereich oder aus dem Bodybuilding-Sport. Zuschauerathleten, alle herzlich willkommen. Informiert euch. Es wird an dem Tag auch einige interessante Angebote geben. Und vor allen Dingen, was besonders interessant sein wird, werden die Athleten sein, die auch mit an diesem Stand sind.
Ja.
Und da möchte ich schon mal drei Athleten hier erzählen, wer das ist. Da wird einmal da sein der Alexander Katsoukis, es wird da sein die Kim Stähle und die Johanna Jojo Prinz. die uns an dem Tag repräsentieren. Ich werde keine Zeit haben, weil ich Athleten am Start habe. aber nichtsdestotrotz schaue ich dort immer mal vorbei und achtet einfach auf die T-Shirts, die weiß sind, schwarze Aufschrift HBN tragen oder schwarz und gold. Kann man nicht verfehlen, Holger.
Ganz,
ne?
Genau, ganz genau.
Im Grunde genommen haben wir da schon jetzt einen extrem einheitlichen Auftritt. Und das kennen alle schon. Und wir würden uns freuen, wenn ihr einfach auch zu Gast seid und nur mal vorbeischaut. Das wäre eine schöne Sache. Ihr findet es bereits auch schon auf dem Veranstaltungsplakat von der IDM. Ich bin auch hier Berend Breitenstein sehr dankbar für diese Möglichkeit an dem Tag. Und wir freuen uns sehr, wenn wir euch dann begrüßen dürfen.
Ganz genau. Das ist doch schön.
Ja. Und ich habe auch noch eine Kleinigkeit zum Abschluss. Stronger Than You Podcast bekommt ein Baby. Ja. Und es wird so sein, dass wir in Bälde mit einem zusätzlichen Format innerhalb dieses Podcasts auf demselben Kanal an den Start gehen. Und es wird heißen The Lifestyle Kitchen. Und das ist tatsächlich eine absolute Expertenrunde. Wir werden dort Mediziner, Spezialisten, also sprich Oberbegriff Experten einladen. Holger unter anderem als absoluter Ernährungsexperte, Ernährungswissenschaftler wird dort auch mit am Start sein. Das weiß er jetzt noch gar nicht, das habe ich ihm gerade hier gesagt.
Ja, und, ist neu für mich, ja.
Ja, ganz neu. Ich wollte dir jetzt auch mal hier was Neues hier, wenn du immer mit den ABM-Produkten kommst, ja, kommst, muss ich auch mal was hier hinschmettern. Ja. Und das wird erst einmal tatsächlich etwas rarer gesendet. Wir werden dort spezielle Folgen machen, zunächst 1 bis 2 im Monat. Wir werden demnächst beginnen, weil extrem oft gefragt nach unserer letzten Roundtable-Geschichte, Holger, werde ich eine Gynäkologin zu Gast haben, die über das Thema Schwangerschaft und Sport, über das Thema Klimakterium und Älterwerden mit mir sprechen wird, auch Hormonhaushalt dort nochmal besprechen wird und auch viele, viele Tipps bereit haben wird für die Frauen, Klientin und Gynäkologin, und freue mich schon drauf. Und im nächsten Vorlauf, nur dass ihr das dann wisst, dann gibt's was aufs Herz. Ich werde hier eine Herzchirurgin zu Gast haben aus dem Klinikum Großhadern, ja, die dann in der Lifestyle Kitchen mit mir zum Thema Herzgesundheit auch sprechen wird.
Richtig stark. Okay, schön.
Ja, freue ich mich auch drauf. Ja, Holger, ich danke dir, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Das ist eine schöne Einrichtung. Wir machen weiter. Coach Roundtable Nummer 3 kommt.
Und hat Spaß gemacht, wie immer.
Ja, mir auch. Und ich sage herzlichen Dank. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, lasst ein Like da. Sehr, sehr gerne schaut in die Keynote. Da noch einmal der Verweis auf den Link zur HBN Supplements Seite. Und auch zu unserem speziellen Hörerinnen und Hörer Code. Ihr erreicht uns über Holger Guck bei Instagram, olafmann.sty für Stronger Than You oder auch das Stronger Than You Podcast. Und genauso könnt ihr auf personal-trainer@gmx.eu euer Feedback dalassen, eure Fragen zur nächsten Runde stellen. Konstruktive Kritik ist jederzeit erwünscht. Ich weiß, zum Thema Doping wird es dann im Nachgang hundertprozentig noch einiges geben. Damit, wir scheuen uns nicht davor.
Ich denke auch, aber das muss auch wirklich so sein, weil das einfach für einen Podcast schon wirklich sehr schwierig allumfassend zu beantworten ist.
Richtig. Also, und spezifiziert es genauer.
Ja, schickt uns das gerne. Das das kann nur konstruktiv sein. Ne?
Ja, spezifiziert es genauer. Ja, ja, weil das ist wie unsere Einstellung dazu ist, das konnten wir jetzt darlegen. Aber wenn es jetzt wirklich Fragen gibt, aber bei Fragen sage ich jetzt ganz bewusst nicht zu Substanzen oder Dosierung, das wird hier nicht beantwortet. Ja. Ist ausgeschlossen, sage ich gleich dazu. Ja. Ist ausgeschlossen, dass es hierzu ein Statement gibt. Ja. Und aber trotzdem her damit und sehr gerne dann eben auch über 01737739230 könnt ihr Sprachnachricht und Notiz über WhatsApp dalassen. Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald, euer Olaf.